lese uns vor Hebräer 5, die Verse 1 bis 3 und 5 bis 11. Jeder menschliche Hohepriester wird eingesetzt, um Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gaben und Opfer für Sünden dar. Er ist in der Lage, mit dem Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Christus, der Messias, wurde als hoher Priester von Gott durch prophetische Psalmworte eingesetzt. Du bist mein Sohn und du bist Priester für immer nach der Ordnung Melchisedeks. In seinem Erdenleben brachte Jesus Bitten und Flehen vor Gott dar, der ihn aus dem Tod heraus zu retten vermochte. Weil er sich Gottes Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein lautes Rufen unter Tränen erhört. Er war zwar Gottes Sohn, doch lernte er durch das, was er erlitt, als Mensch zu gehorchen. Als er das Ziel erreicht hatte, ist er allen, die ihm gehorchen, Urheber ewigen Heils geworden. Gott hat ihn zum hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks ernannt.
Ich muss gestehen, diese letzte zwei Zeilen singe ich immer mit gemischten Gefühlen, weil der Übersetzer war in Verlegenheit um einen Reim für Gebet. Und so hat er einfach diese zwei letzten Zeilen, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Aber das ist auch gut, denn das erinnert uns an eine alte theologische Aussage, das dreifache Amt unseres Herrn Jesus Christus als Mittler. Er ist Mittler als König, als Prophet und auch als Priester. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16, ausnahmsweise nach Luther. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus ist die Brücke zwischen uns Menschen und Gott. Das ist eigentlich der Sinn von Weihnachten, wenn wir eine ganze Lametta und Kerzen und Weihnachtsbäume und Geschenkpapier und so weiter und so fort und all die süßen Sentimentalitäten, die über uns ergossen werden, besonders aus unserem Fernsehen heute in dieser Zeit. Das ist der Sinn von Weihnachten. Jesus hat die Brücke geschlagen zwischen uns und Gott. Das sagen unsere Weihnachtslieder nur zur Auswahl. Vom Himmel her, da komme ich her. Ja, von Himmel bis zur Erde. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden den Menschen, Frieden auf Erden den Menschen ein Wohlgefallen. Oder Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Durch eine Sünde fiel die Welt, ein Mittler ist's, der sie erhält. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Das ist es. Weihnachten, Gott und Menschen zusammen. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Es ist ein Gott, hat Paulus geschrieben, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und Jesus ist unser Hohepriester. Wir haben einen großen Hohepriester, der den ganzen Himmel bis hin zu Gottes Thron durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Ausnahmsweise die neue Genfer Übersetzung. Für Israel war der Hohepriester der wichtigste Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aaron und dann nach ihm seine Söhne und Enkelsöhne und seine Nachkommen. Und jedes Jahr im Herbst an dem Versöhnungstag, dem Yom Kippur, den beobachten die Juden bis heute noch, obwohl sie können natürlich nicht, wie damals der hohe Priester, in den Tempel gehen, um ein Opfer zu bringen, weil sie haben keinen Tempel und sie haben auch keinen hohen Priester. Aber damals ging der hohe Priester einmal im Jahr mit dem Blut und sprengte es, wenn ich mich nicht irre, 7-mal auf dem Gnadenstuhl zwischen den Cherubinen in dem Allerheiligsten und bewirkte Sühne für das ganze Volk. Und das Argument des Hebräerbriefes ist, Jesus ist der Mittler eines neuen Bundes. Wir haben einen neuen, einen größeren Hohepriester. Und er hat sich selbst geopfert und ging als unser Stellvertreter in den Himmel, bis nicht in das Allerheiligste des Tempels, sondern in die Gegenwart Gottes selbst. Und so hat Jesus die Kluft zwischen uns Menschen und Gott überbrückt. Er war ohne Sünde, deshalb brachte er kein Tieropfer, sondern er opferte sein eigenes Leben stellvertretend für uns. In seinem Erdenleben, schreibt er, haben wir gehört, in seinem Erdenleben opferte Jesus Bitten und Flehen vor Gott, der ihn aus dem Tod heraus zu retten vermochte. Ja, Gott hat dieses Opfer gebilligt und Jesus aus dem Tod gerettet. Weil er sich Gottes Willen in Ehrfurcht unterstellte, schreibt der Hebräerbrief, wurde sein lautes Rufen unter Tränen erhört. Ich denke, der Verfasser denkt hier besonders nicht an Weihnachten, sondern an Gethsemane, wo Jesus im Gebet mit Gott gerungen hat. Gott hat ihn nicht vor dem Tod bewahrt, er ist gestorben, sondern er hat ihn durch die Auferstehung aus dem Tod heraus gerettet. Und es heißt hier, Jesus ist unser hoher Priester, der durch die Himmel hindurchgegangen ist. Das ist denn nicht Weihnachten, noch nicht Ostern, sondern Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel gefahren ist und setzt sich zu Rechten Gottes. Und die Himmelfahrt bestätigt seinen Todesruf, es ist vollbracht. Er hat die Schuld bezahlt, vollkommen bezahlt, und deshalb hat Gott ihn erhört und ihn zu seinen Rechten gesetzt. Er ist durch die Himmel gegangen, um zu erscheinen, nicht in den Tempel, sondern in der Gegenwart Gottes für uns. Und so ist er die Quelle ewigen Heils geworden. Nachdem Jesus zu Rechten Gottes erhört worden ist, das ist jetzt Pfingsten, Petrus zu der Menge, nachdem Jesus zu Rechten Gottes erhört worden ist, wird jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet werden. Eben, er ist die Quelle des ewigen Heils, wenn wir ihn anrufen. Jesus ist unser hoher Priester und er hat Verständnis für unseren Schwächen. Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Er musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Hoffnung für alle. Jesus war ein echter Mensch, so wie du und ich. Ich habe hier ein tolles englisches Weihnachtslied. Es soll von Martin Luther sein, aber ich glaube nicht, dass Martin Luther das geschrieben hat, was der Übersetzer geschrieben hat. Das Vieh muht, das Kind erwacht, aber der kleine Herr Jesus weint nicht. Glaubst du, dass Jesus nicht geweint hat als Kind? Als Baby, meine ich, als Säugling. Natürlich hat er geweint und manches andere auch gemacht, die wir hier jetzt nicht zu nennen brauchen. Aber das sind die super Frommen. Nicht? Jesus ist so heilig, dass er nicht mal geweint hat als Baby, das glaube ich nicht. Die Bibel spricht nicht von seiner Kindheit und Jugend, vielleicht ist das gut so. Aber Jesus war müde als erwachsener Mann. Vielleicht manche können mit ihm sympathisieren. Er war müde. Am Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie entließen das Volk und nahmen ihn mit im Boot. Es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot. Und was machte Jesus? Er schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Ich kann nur sagen, er muss unheimlich erschöpft gewesen sein, bei solchen Situationen noch zu schlafen. Eben, Jesus war müde. Manchmal 3 Tage lang hat er den Mengen unterrichtet. Jesus kannte Frustration. O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, musste er sagen, mindestens einmal, vielleicht zweimal. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Dieses Geschlecht ist ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, sagte er. Und damit musste er leben. Jesus musste Widerstand erdulden von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie hingen an seinen Fersen und passten dauernd auf, ob er irgendetwas sagen würde oder etwas tun würde, was gegen ihre Vorschriften stieß, und dann würden sie ihn verpetzen. Der hat das und das getan und das gesagt. Und wenn er am Sonntag, am Sabbat heilte, dann war die Hölle los bei denen. Jesus kannte Versuchung. Er wurde vom Teufel versucht. Als er von seiner Taufe im Jordan voll Heiligen Geistes zurückkehrte, ich fand das interessant, wurde Jesus vom Geist in die Wüste getrieben, um vom Teufel versucht zu werden. Also Jesus wurde nicht versucht, weil er ein bisschen neben der Kappe war. Im Gegenteil, er war voll Heiligen Geistes und wurde vom Geist geführt, vom Teufel versucht zu werden. Wir kennen die Sache. Und als der Teufel mit allen Versuchungen fertig war, ließ er von ihm ab, bis zu einer gelegenen Zeit. Das war nicht das einzige Mal, wo der Teufel Jesus versucht hat. Er wurde durch Leiden versucht. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 2, er hat selbst gelitten und ist dadurch auf die Probe gestellt worden, nach der guten Nachricht. Jesus hat viel gelitten, und ich dachte ja, vielleicht kam ihm der Gedanke, was mache ich da hier? Ich bitte meinen Vater, mich wieder in den Himmel zurückzunehmen. Ich habe die Nase voll von all diesen Leuten. Als er zu Petrus sagte, zu den Jüngern, ich werde nach Jerusalem gehen und sterben, hat Petrus gesagt, nein Herr, du nur nicht das, verschone dich. Und Jesus hätte sagen können, ja Petrus, du hast recht, was mache ich hier? Aber er hat das nicht gemacht. Er kannte eben diesen inneren Kampf, das durchzuziehen, den Willen Gottes. Er hat selbst gelitten. Meine Seele ist bestürzt, hat er einmal gesagt, in Jerusalem, kurz in der Passionswoche, kurz vor seinem Tod. Meine Seele ist bestürzt, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Und wir wissen, in Gethsemane, Jesus betete, mein Vater, ist es möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, mein Vater, wenn diese Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ja, Jesus war ein Mensch, der Anfechtungen, Versuchungen und Leiden kannte. Und deshalb kann er sich in uns hineinversetzen. Er hat Mitleid mit uns Menschen. Damals, als er auf Erden war, heißt es, er war innerlich bewegt über die Menschen, die wie Schafe ohne Hirten geschunden da niederlagen. Meinst du, er ist weniger bewegt heute? Er hat als Mensch unsere Kämpfe durchgestanden. Im Hebräerbrief heißt es, selbst ihm, dem Sohn Gottes, blieb es nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und deshalb kann er mit unseren Schwächen, Anfechtungen, Versuchungen sympathisieren. Wir haben keinen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen. Und deshalb sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns hinzutreten. Wir haben einen Hohepriester, der hat das Heil für uns vollendet, und er versteht uns in unseren Schwächen und Versuchungen und Versagen. Und deshalb dürfen wir hinzutreten. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns festhalten am Bekenntnis. Ich glaube, wir alle oder viele von uns auf jeden Fall, wir haben uns zu Jesus bekannt. Vielleicht in einer Evangelisation sind wir nach vorne gegangen. Vielleicht bei der Konfirmation, vielleicht bei der Taufe. Ich meine natürlich die Glaubenstaufe. Und wenn wir uns zu Jesus bekannt haben, dann sollten wir dabei bleiben, wozu wir uns bekannt haben. Gehorsam, ich fand das auch interessant, das heißt hier, Jesus ist geworden die Quelle ewigen Heils denen, die ihm gehorchen. An Jesus glauben bedeutet, ihm unser Leben auszuliefern. Donnerstag oder Freitag war ich im Internet, eine Webseite aus den USA, wo sonst her, Free Grace Theology, die Theologie der freien Gnade. Und sie machen einen Unterschied zwischen Glauben und Gehorsam. Sie sagen ja, ewiges Leben und Vergebung und den Himmel hast du, wenn du an Jesus glaubst. Das ist eine Sache. Aber es gibt auch einen weiteren Schritt, Jesus gehorchen und Jünger werden. Und ihr würdet erstaunt sein, was für bekannte Namen mit dieser, ich nenne das eine Irrlehre, verbunden sind. Ganz bekannte, auf jeden Fall im englischen Sprachraum, ganz bekannte Namen, die mit dieser Vorstellung, du kannst glauben an Jesus, und einer von ihnen hat sogar geschrieben, Jesus hat einen Fehler gemacht beim reichen Jüngling. Er hätte ihn gar nicht laufen lassen sollen. Er hätte ihm sagen sollen, du brauchst nur zu glauben, dann hast du das ewige Leben. Aber wenn du Schätze im Himmel willst, dann musst du alles verkaufen und mir nachfolgen. Eine sehr interessante Theorie, aber sehr gefährlich. Nein, Glaubensgehorsam, sagte Paulus, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und wir dürfen mit Zuversicht, mit Freimut oder Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes eintreten, weil Jesus hat uns den Zugang verdient. Wir dürfen Gott Vater nennen und zu ihm kommen. Ich habe auch ein Buch gelesen, tut mir leid. Ja, dass ich so manche Negative sagen muss. Und er erzählte von einem Vater, und er sagte, mein Kind, der sagt nur, Papa arm, Papa arm. Das heißt, er will auf den Arm genommen. Und dieser liebe Mann, der das Buch geschrieben hat, sagt, wir dürfen zu Gott auch Papa arm sagen und Gott nimmt uns auf den Arm. Auf. Ich dachte, naja, wenn du willst. Wir dürfen Gott Vater nennen, nicht Daddy. Und wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich denke, der Verfasser des Hebräerbriefes hatte vielleicht im Sinne eben diese Gnadenthron. Dieser Sühnedeckel, das war in dem Allerheiligsten, in der Stiftshütte und im Tempel. Und eben da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hin. Und wir dürfen alle, jede Zeit dürfen wir zu diesem Thron der Gnade hinzutreten. Im Gebet eben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Es ist Gottes Thron. Nichts ist für ihn zu groß, aber nichts ist für ihn zu klein. Jesus hat gesagt, nicht mal ein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass mein Vater es weiß. Also du brauchst, auch wenn du vielleicht deine Brille verlegt hast oder dein Haustürschlüssel, kommt auch mal vor, ne? Wo habe ich das nur hingetan? Manchmal ich auch nicht so, ist es in der Jacke oder in dem Mantel oder in, wo habe ich das hingetan? Ja, wir dürfen auch sagen, Herr, bitte hilf mir das finden. Und Gott erhört auch diese Gebete. Und natürlich auch ganz großen. Gottes Thron kann ein Thron des Gerichts sein. In dem Psalmen heißt es, der Herr sitzt auf dem Thron, ein rechter Richter, und hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Ja, das gibt es auch. Aber wir sind eingeladen zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden. Barmherzigkeit bedeutet, Mitleid zu haben mit den Hilflosen und Unvermögenden. Und Jesus ist kein ferner oder strenger Herr. Manchmal sehen wir in den orthodoxen Kirchen diese Riesenbilder auf der Decke von den Pantokrator Jesus. Ne? Jesus ist so hoch. Und eben, man sagt uns dann, ja, Jesus ist viel zu weit und viel zu groß und viel zu streng außerdem. am besten gehst du den Umweg über seine Mutter oder über die Heiligen, und die können quasi dein Anliegen vor ihnen bringen. Nein. Jesus sympathisiert mit unseren Schwächen, Anfechtungen und Versuchungen. Und zu behaupten, ein Mensch wäre barmherziger oder mitfühlender als Jesus, für mich, das grenzt an Gotteslästerung. Gnade bedeutet, dass wir bekommen nicht, was wir verdient haben, sondern wir bekommen das, was wir nicht verdient haben. Gott ist kein willkürlicher Despot, vor dem man sich in Unterwürfigkeit beugen muss. Ich denke an unsere muslimischen Freunde. Ich hoffe, du hast muslimische Freunde, ich weiß nicht. Und wenn ich sie sehe, da Mitleid erfüllt auch mein Herz. Sie verbeugen sich nicht, ihr kennt die Bilder, mit dem Stirn gegen die Erde. Das ist ihre Haltung gegenüber ihrer Vorstellung von Gott. Tragisch. Ich sage nicht, dass wir in die Gegenwart Gottes hineinspazieren können. Das ist sicher nicht wichtig, aber wir brauchen uns nicht auf den Teppich hinzuknien mit dem Stirn auf der Erde. Wir können zu Gottes Thron der Gnade kommen, um rechtzeitige Hilfe zu finden. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, heißt es im Psalm 46. Er wird uns helfen, wenn der Morgen anbricht oder bevor der Morgen graut. Manchmal denken wir, wir beten und wir beten und Gott hört uns nicht oder antwortet uns nicht. Und er verzieht sich, wenn wir beten. Aber Jesus hat dazu ein Gleichnis erzählt von der bittenden Witwe und von dem ungerechten Richter. Und der Richter schließlich, er war müde davon, dass diese Witwe immer kam mit ihren Anliegen und hat gesagt, am besten tue ich, was sie will, sonst macht sie mich fertig. Und Jesus sagte als Lektion davon, sollte Gott nicht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Wir dürfen mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, weil wir diesen Hohepriester haben, der einerseits unser ewiges Heil bewirkt hat und andererseits Mitleid und Verständnis für uns hat. Ich denke, wir wollen jetzt stille werden und wir dürfen eine Gebetsgemeinschaft haben und das tun, was der Hebräerbrief uns nahelegt, hinzutreten zum Thron der Gnade mit unserem Dank, unserer Anbetung, auch unsere Bitten und Flehen. Wir beten und ich werde abschließen.